SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Obwohl ihr Koalitionsvertrag seit einigen Tagen steht, gehen die Diskussionen zwischen Union und SPD weiter. Zum Beispiel um mehr Geld beim Mindestlohn. CDU und CSU stellen das Thema unter Finanzierungsvorbehalt. Für die Sozialdemokraten ist ein Anstieg um etwas mehr als 2 Euro aber klar. Pascal Küpper berichtet.
SPD-Generalsekretär Miersch hat der Mediengruppe Bayern gesagt, der Mindestlohn von 15 Euro ab 2026 sei gesetzt, so sei es abgesprochen. Auch die Ministerpräsidentin des Saarlands, Rehlinger von der SPD, besteht darauf. Wörtlich sagte sie dem Magazin Stern, es ist in Ordnung, dass Herrn Merz das nicht sehr wichtig ist, trotzdem wird der höhere Mindestlohn kommen. SPD-Chef Klingbeil geht ebenfalls von 15 Euro Mindestlohn schon im nächsten Jahr aus. CDU-Chef Merz dagegen hat in der Bild am Sonntag betont, zwar denke die Mindestlohnkommission vermutlich in diese Richtung, es gebe aber keinen gesetzlichen Automatismus.
Und Merz hat sich auch in der ARD-Sendung Karin Mioska am Abend nochmal zum finanziellen Spielraum der künftigen Koalition geäußert. Dort sagte er:
Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können. Lieber sind wir ein bisschen besser, als wir versprochen haben, als dass wir so wie in der ausscheidenden Regierung ständig hinter den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen. Also lieber mit Bescheidenheit starten, es gut machen und die Leute sagen, wow, das haben die gut gemacht.
Soweit CDU-Chef Merz zu seinem Plan fürs Regieren mit den Sozialdemokraten. Noch bevor alle 3 Parteien dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben, stellen viele Verbände und Interessengruppen Forderungen an die neue Bundesregierung. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hätte gerne ein Sofortprogramm für die Kassen. Verbandschefin Pfeiffer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, gebraucht würden kurzfristige Maßnahmen für stabile Finanzen. Man habe Rekordbeitragssätze, aber nur noch 7% der monatlichen Ausgaben als Reserve. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sei zwar vereinbart worden, dass eine Kommission Reformvorschläge erarbeiten soll, das reiche aber nicht aus, so Pfeiffer. Gestern am Palmsonntag wollten viele Menschen in die Kirche, auch in der Ukraine. Für viele Gläubige in der ostukrainischen Stadt Sumy endete der Tag aber tödlich, nachdem russische Raketen dort einschlugen. Mindestens 34 Menschen kamen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt. Das ist die schreckliche Bilanz dieses Tages, wie Florian Kellermann berichtet.
Der Angriff sei mit 2 ballistischen Raketen erfolgt, teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Abend mit. Eine habe ein Gebäude der Universität in Sumy getroffen, die andere sei auf offener Straße in einigen Metern Höhe explodiert. Nach Zelenskys Ansicht sei fehlender internationaler Druck auf Russland mitverantwortlich. Aus Zelenskys Ausführungen wurde deutlich, dass er damit vor allem die US-Administration von Donald Trump meinte.
Und diese Administration und Trump selbst haben den russischen Raketenangriff ebenfalls scharf verurteilt. Ich denke, es war schrecklich, sagte Trump an Bord der Air Force One auf dem Flug nach Washington. Ihm sei gesagt worden, dass die Russen einen Fehler gemacht hätten, fügte Trump hinzu. Währenddessen hat der ukrainische Präsident Zelensky im US-Sender CBS Trump zu einem Besuch in der Ukraine aufgefordert. CDU-Chef Merz hat Russland nach dem Angriff auf Sumy erneut schwerste Kriegsverbrechen vorgeworfen. Und nochmal zurück zu US-Präsident Trump. Der hat den Zollstreit mit China weiter angeheizt. Er kündigte auf seiner Online-Plattform Truth Social an, niemand komme mit unfairen Handelsbilanzen davon. Vor allem nicht China, das die USA mit Abstand am schlechtesten behandle. Zuvor hatte US-Handelsminister Lutnick neue Zölle für die gerade erst ausgenommenen Elektronikprodukte angekündigt. Er sagte in Washington, in 1 oder 2 Monaten werde es zum Beispiel Sonderzölle auf Halbleiter geben. In einem Land, in dem viele Halbleiter produziert werden, in Südkorea, hat am Morgen der Strafprozess gegen den ehemaligen Staatspräsidenten Yoon begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten Staatsstreich vor. Einzelheiten von Nils Walker.
Es geht um den Dezember vergangenen Jahres. Präsident Yoon stritt sich mit der Opposition über den Haushalt. Die Fronten waren verhärtet. Dann rief er völlig überraschend das Kriegsrecht aus und soll Sicherheitskräfte angewiesen haben, das Parlament abzuschirmen, damit die Opposition nicht mehr reinkommt. Für die Staatsanwaltschaft war das ein Bruch mit der Verfassung. Sie wirft Yoon vor, er habe gewollt, das Parlament auszuschalten. Vor 10 Tagen hat bereits das südkoreanische Verfassungsgericht bestätigt, dass Yoon deswegen rechtmäßig seines Amtes enthoben wurde. Heute, am ersten Verhandlungstag vor einem Zivilgericht, sollen hochrangige Sicherheitskräfte aussagen. Es sind bereits mehrere Verhandlungstage angesetzt. Wann ein Urteil gesprochen wird, steht noch nicht fest. Im schlimmsten Fall droht Ex-Präsident Yoon die Todesstrafe. Die wurde in einem ähnlichen Fall vor rund 20 Jahren auch schon einmal verhängt, im Nachhinein aber in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt.
Einer der größten Schriftsteller der spanischen Sprache und eine Schlüsselfigur der zeitgenössischen Literatur ist tot. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa starb im Alter von 89 Jahren in Lima. Das hat seine Familie auf der Plattform X bekannt gegeben. Anne Herberg berichtet.
Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser Vater, Mario Vargas Llosa, heute im Lima im Kreis seiner Familie und in Frieden verstorben ist, schrieb er auf seinem Social-Media-Konto von X. Vargas Llosa, geboren 1936, erlangte als junger Schriftsteller Bekanntheit mit seinen umgangssprachlichen, beißenden Visionen von Korruption, moralischen Kompromissen und Grausamkeit in Peru. Er schloss sich einer Gruppe von Schriftstellern wie dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Argentinier Julio Cortázar an, die in den 1960er Jahren als Mitglieder der lateinamerikanischen literarischen Boom-Generation Berühmtheit erlangten. 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Stets verwandt Vargas Llosa sein Schreiben auch mit politischem Wirken. 1990 kandidierte er für das Amt des peruanischen Präsidenten und unterlag Alberto Fujimori. Der Schriftsteller hatte in den vergangenen Monaten von der Öffentlichkeit zurückgezogen in der peruanischen Hauptstadt gelebt.
Der Tourismus in Rheinland-Pfalz soll in den kommenden Jahren deutlich nachhaltiger werden. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH erhofft sich davon, dass die Urlaubsregionen attraktiver und besser besucht werden. Einzelheiten von Christian Giese-Kessler.
Regionale Lebensmittel, kostenlose Nahverkehr-Tickets für die Zeit des Aufenthalts oder vor Ort erzeugte Wind- und Sonnenenergie. So ein Fokus auf Nachhaltigkeit wird laut den Touristikern für Urlauberinnen und Urlauber immer wichtiger. In den vergangenen Jahren sei hier schon viel passiert. So gäbe es zum Beispiel ein immer breiteres Netz an Fahrradbussen, etwa im Hunsrück oder der Eifel, oder Regionen, die extra als nachhaltige Reiseziele zertifiziert sind, wie das Lahntal, die südliche Weinstraße oder die Moselregion Traben-Trarbach-Kröf. Im Vergleich mit anderen Bundesländern liege Rheinland-Pfalz aktuell im Mittelfeld, so die Einschätzung der Tourismus GmbH. Ziel sei es, in absehbarer Zeit auf Augenhöhe mit den Spitzenreitern zu kommen.
Wir kommen zum Fußball. Der erste FC Heidenheim muss in der Bundesliga weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Schwaben sind aktuell in der Tabelle 16. und stehen damit weiter auf dem Relegationsplatz. Bei Eintracht Frankfurt gab es für Heidenheim gestern nichts zu holen. 3:0 stand es am Ende für die Hessen. Schon vorher erlebte der VfB Stuttgart eine 1:2 Heimniederlage gegen Werder Bremen. Besonders bitter daran, in der zweiten Hälfte waren gerade 20 Minuten gespielt. Da flog Stürmer Nick Woltemade nach einer gelb-roten Karte vom Platz. Ann-Kathrin Rose berichtet.
Nick Woltemade war fassungslos nach seinem Platzverweis in der 65. Minute. Die Entscheidung hart und von Trainer Sebastian Hoeneß bereits direkt nach dem Abpfiff als falsch eingeordnet. Weil Schiedsrichter Daniel Schlager eingeräumt habe, dass der Platzverweis eine Fehlentscheidung gewesen sei, will der VfB jetzt Protest einlegen. Das sagte Vorstandschef Alexander Werle. Die Schwaben hoffen, dass Woltemade so nicht gesperrt wird.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei überwiegen in Baden-Württemberg zunächst Wolken mit etwas Regen. In Rheinland-Pfalz bleibt es dagegen weitestgehend trocken und die Sonne zeigt sich öfter. Die Temperaturen erreichen heute maximal 16 Grad im Hotzenwald und bis zu 22 Grad in Rheinhessen.
SWR aktuell. Hintergrund.
Gestern war Palmsonntag, das heißt, die Karwoche hat begonnen. Doch für viele Menschen in Deutschland sind diese Tage und das anschließende Osterfest nur noch eine schöne Gelegenheit, um sich freizunehmen. Mit den christlichen Kirchen können sie nichts mehr anfangen. Das zeigen auch die Mitgliederzahlen von evangelischer und katholischer Kirche, die seit Jahren zurückgehen. Gleichzeitig sind die Kirchen und ihre Verbände aber weiter ein wichtiger Teil unseres Sozialsystems. Sie betreiben Kindergärten, Pflegedienste und Krankenhäuser. Was wird daraus, wenn die Kirche schrumpft? Dieser Frage gehen wir diese Woche nach, immer morgens hier um 6:15. Und zum Auftakt schauen wir auf die nackten Zahlen. Die kennt Leonore Kratz aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Seit den 1950er Jahren hat sich die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland halbiert. Noch etwa 45% der Menschen gehören zur katholischen oder evangelischen Kirche. Geht denn dieser Abwärtstrend in den kommenden Jahren so weiter?
Ja, schon. Die Zahlen sind erst vor kurzem veröffentlicht worden und 2024 haben rund 345.000 Protestanten und mehr als 320.000 Katholiken ihre Kirche verlassen. Das ist zwar etwas weniger als im Jahr davor, aber der Trend wird sich trotzdem fortsetzen, da sind sich Experten sicher. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Freiburger Studie. Darin hatten Forschende der Uni Freiburg schon vor 6 Jahren prognostiziert, dass die Mitgliederzahlen beider Kirchen bis 2060 um etwa die Hälfte zurückgehen werde. Und mittlerweile gehen die Studienautoren davon aus, dass diese Halbierung der Mitgliederzahl sogar schon in 20 Jahren erreicht sein wird.
Und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus?
Ja, aus der Kirche auszutreten, also zum Beispiel als Protest gegen die Missbrauchsskandale, das ist natürlich erstmal eine individuelle Entscheidung. Aber tatsächlich haben die hohen Austrittszahlen einen Effekt auf unsere Gesellschaft. Da bricht was weg. Beispiel Kitas, Krankenhäuser oder Schulen in kirchlicher Trägerschaft. Experten schätzen, dass etwa 5 bis 10 katholische Schulen pro Jahr vor einem Trägerwechsel stehen, weil schlichtweg das Geld fehlt. Und bei den Kirchenimmobilien, also den Kirchengebäuden, Pfarrhäusern und Gemeindezentren, da sind die Zahlen noch drastischer. Experten gehen davon aus, dass 30-50% der Kirchenimmobilien in Zukunft geschlossen, verkauft oder abgerissen werden müssen. Und wenn man sich mal überlegt, dass Gemeindezentren ja auch Treffpunkte sind für Eltern-Kind-Gruppen oder für Initiativen, die Flüchtlingen helfen, dann werden künftig definitiv nicht nur Gebäude, sondern auch soziale Angebote fehlen.
Informationen waren das von Leonore Kratz. Morgen sprechen wir um diese Zeit mit einem Kirchenrechtler darüber, was wegbricht, wenn die Kirchen die Orte für Begegnungen verkauft. Eine evangelische Gemeinde in Mainz zeigt, es geht auch ganz anders. Kirche kann ein Ort für Gemeinschaft sein, auch für Menschen, die nicht in den Gottesdienst gehen. Das Kirchengebäude wird nämlich seit vergangenem Sommer auch für ganz weltliche Dinge genutzt. An 3 Tagen in der Woche ist die Kirche ein Café, die sogenannte Kathedrale. Jeweils donnerstags bis samstags, immer am Nachmittag, wird in Mainz 3 Milch geschäumt, Cappuccino und Kuchen serviert. Und das Konzept scheint aufzugehen, wie unser Reporter Alexander Dietz berichtet.
Keine Orgelmusik, sondern Kinder, die Fangen spielen. Und die Kaffeemaschine läuft in der evangelischen Kirche in Mainz 3 an diesem Nachmittag auch auf Hochtouren. Der Tresen steht in einem Vorraum der Kirche und da, wo eigentlich sonst Gottesdienste gefeiert werden, stehen Sessel und Tische. Die meisten der etwa 20 Besucherinnen und Besucher sitzen bei dem guten Wetter aber auf der Terrasse der neuen Kathedrale. Es ist Leben in der Kirche und in Zeiten, in denen die Mitgliederzahlen bei den Kirchen zurückgehen, war genau das die Idee, sagt Pfarrer Christoph Kivor.
Natürlich ist momentan die Frage, was machen wir mit unseren kirchlichen Gebäuden? Wir haben gemerkt, es geht gar nicht nur um den Erhalt eines Gebäudes. Wir wollen Gemeinde und die Kirche öffnen für den Stadtteil, für die Menschen, die hier leben und sagen, das ist unser gemeinsames Gebäude, unser Raum, der auch euch gehört. Und ihr seid hier herzlich willkommen.
Das Café ist vor allem bei Familien beliebt. Es gibt Kaffee, Kuchen und Eis und jeder zahlt nur das, was er oder sie will. Laut der Gemeinde ist die Kathedrale im Stadtteil Dreis das erste Café oder Restaurant in einer Mainzer Kirche überhaupt. Den Gästen gefällt das Konzept.
Finde ich super, weil es vorher hier gar nichts gab zum Kaffee trinken und das ist jetzt eine super Alternative.
Es ist sehr gemütlich hier. Das haben sie schön eingerichtet. Und dass hier eine Kirche ist, fällt im ersten Moment gar nicht auf. Und der Kuchen ist auch sehr lecker.
Wir genießen die Atmosphäre, dass es schöne Spielsachen hier gibt für die Kleineren. Und es ist mal was ganz anderes, als man es normalerweise aus der Kirche kennt.
Die Leute, die in dem Café arbeiten, sind alle ehrenamtlich im Einsatz. Pfarrer Christoph Kivor.
Wir überlegen jetzt auch noch mit Coworking, mit Angeboten, gerade auch für Familien, Konzerte, Wohnzimmerkonzerte. Und auch schon jetzt feiern wir in anderer Form Gottesdienst. Wir haben regelmäßig Wohnzimmergottesdienste, die nicht auf dem Stuhl stattfinden, sondern man sitzt dann mit einem Getränk auf dem Sessel.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Luxemburg beraten heute die Außenminister der Europäischen Union über die aktuellen internationalen Krisen. Noch einmal mit dabei ist die geschäftsführende Bundesaußenministerin, wie unsere EU-Korrespondentin Helga Schmidt berichtet.
Es ist vermutlich das letzte Mal, dass Annalena Baerbock Deutschland im Rat der europäischen Außenministerinnen und Außenminister vertritt. Sie wird sich verabschieden. Nach Angaben von Diplomaten wird es ansonsten eine ganz normale Sitzung, Business as usual. Dazu gehört auch dieses Mal wieder ein Bekenntnis der EU-Minister, die Ukraine mit mehr Waffen zu unterstützen, weil kaum jemand noch damit rechnet, dass die Unterhändler von Donald Trump eine echte Waffenruhe erreichen. Sie verhandeln zwar mit Russland, sagen Diplomaten, aber aber gleichzeitig lässt Putin zivile Ziele in der Ukraine bombardieren. Vorher hatte ein Kreml-Sprecher sich zufrieden über die Verhandlungen mit den USA geäußert. Alles gehe sehr gut voran, erklärte der Sprecher nach dem Besuch des amerikanischen Sondergesandten Steve Witkoff bei Russlands Präsident Putin.
Droht Meta die Zerschlagung? In Washington beginnt heute ein Wettbewerbsprozess gegen den Internetkonzern von Tech-Milliardär Mark Zuckerberg. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Unser USA-Korrespondent Carsten Kühntop erklärt die Vorwürfe genauer.
Vor Gericht will die US-Wettbewerbsbehörde FTC nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen eine Monopolstellung erhalten hat auf einem Markt, den die FTC eng definiert, als den für soziale Networking-Dienstleistungen. Meta argumentiert, die beiden Plattformen böten viel mehr an, nämlich auch Entertainment, Messaging und Inhalte aller Art. Und da stehe man in einem harten Wettbewerb, zum Beispiel gegen TikTok oder YouTube. Sollte Meta unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Firmenchef Zuckerberg war mehrmals im Weißen Haus und in Mar-a-Lago und versuchte, Präsident Trump zu einem Vergleich zu überreden. Die Wettbewerbsbehörde startete dieses Verfahren bereits während Trumps erster Amtszeit. Es könnte wegweisend sein dafür, wie das Kartellrecht künftig gegen die Internetriesen durchgesetzt wird.
Ein weiterer US-Tech-Milliardär schießt heute seine Verlobte ins All. Allerdings nicht auf den Mond, sondern nur für rund 10 Minuten in die Schwerelosigkeit. Amazon-Gründer Jeff Bezos ermöglicht diese Erfahrung reichen Touristen und Prominenten mit seiner Raumfahrtfirma Blue Origin. Und an Bord der New Shepard-Kapsel ist heute zum ersten Mal eine Besatzung, die nur aus Frauen besteht. Neben Bezos Verlobter Lauren Sanchez fliegen Popstar Katy Perry, zwei Wissenschaftlerinnen, eine TV-Moderatorin und eine Filmproduzentin mit. Die Rakete startet in der texanischen Wüste und bringt die Passagierinnen in eine Höhe von rund 100 Kilometern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Osterferien haben begonnen und viele Menschen sind urlaubsreif. Nicht nur im Südwesten atmen diejenigen erleichtert auf, die jetzt ein paar Tage frei haben. Auch in der Hauptstadt stehen die Zeichen auf Entspannung. Zumindest vorerst, erzählt unser Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas.
Wer sich in den letzten Tagen hier in Berlin mit Spitzenpolitikern unterhalten hat, der hat dabei vor allem eines gesehen: ziemlich müde Gesichter. Diagnose: akutes Koalitionsverhandlungserschöpfungssyndrom. Anders ausgedrückt, die Spitzen von Union und SPD sind einfach durch. Selbst der unverwüstliche CDU-Chef kann es nicht mehr verbergen. Die letzten Wochen seien extrem anstrengend gewesen, beichtet Friedrich Merz am Wochenende in der Bild und ist mit seinem Wunsch nach Urlaub so nahe am Volk wie lange nicht. Denn wer bitteschön ist nicht müde in diesen Wochen? Wahlkampf, Zeitumstellung, Börsencrash und das Anstrengendste steht uns allen ab heute ja noch bevor. Der Gang in die Gartenabteilung im Baumarkt, um sich endlich mit frischen Blumen für den Balkon einzudecken. Schließlich soll der Osterbesuch ja auch ein bisschen beeindruckt sein von all den bunten Primeln und Tulpen. Letztere gibt's bald auch wieder in Schwarz-Rot. Wenn die SPD-Mitglieder der Farbkombination zustimmen. Ab heute wollen führende Köpfe der Partei dafür nochmal ordentlich Werbung machen an der Basis. Danach hilft dann nur noch abwarten und die müden Augen einfach mal zumachen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.